Auf den Seiten der Münchner Satirezeitschrift Simplicissimus ist der Junker, ein eitler junger Taugenichts, in eine absurd enge Uniform gezwängt und darauf aus, seinen ererbten Reichtum an den Spieltischen zu verprassen, beziehungsweise ein skrupelloser Schürzenjäger und Ignorant, der glaubt, Charles Dickens sei der Name eines Rennpferdes und meint, Immatrikulation sei ein jüdischer Feiertag. Der physische Typus, 1937 von Erich von Stroheim in Jean Renoirs Film »Die große Illusion« verewigt, gehört immer noch erkennbar dem Kanon der modernen europäischen Typen an. Ein schlanker, schmalbrüstiger Körper, steif und aufrecht, als hätte er einen Ladestock verschluckt, gestutztes Haar, penibler Schnurrbart, ausdruckslose Miene und das glitzernde Monokel, das gelegentlich der theatralischen Wirkung wegen fallen gelassen werden darf. Sinn und Zweck dieser kurzen Abschweifung ist es nicht, derartigen Darstellungen den Wahrheitsgehalt abzusprechen, zumal sie ohne jeden Zweifel wichtige Aspekte dessen wiedergeben, wie die Junkerklasse von ihren bürgerlichen Bewunderern und Verächtern gesehen wurde und zudem in einem gewissen Maße von den Junkern selbst internalisiert wurden. Uns interessiert hier vielmehr, dass eine ihrer Auswirkungen darin bestand, die Frauen in den Hintergrund zu drängen, die in Wahrheit unerlässlich waren für das Funktionieren der Hofgüter in der klassischen Ära der kommerziellen Gutswirtschaft. Nicht nur, indem sie die gesellschaftlichen und kommunikativen Netzwerke pflegten, ohne die das Leben in den preußischen Provinzen unerträglich gewesen wäre, sondern auch durch ihre Rolle in der Finanz- und Personalverwaltung. Wenn wir auf das Gut derer von Kleist bei Stavenow zurückkehren, stellen wir fest, dass die gesamten Ländereien zwei Jahrzehnte lang von 1738 bis 1758 von Maria Elisabeth von Kleist verwaltet worden, der Witwe des 1738 verstorbenen Obersten Andreas Joachim von Kleist. Frau von Kleist trieb mit großer Energie ausstehende Schulden ein, sowohl durch ihr eigenes Gutsgericht wie auch durch beim Kammergericht in Berlin eingereichte Klageschriften. Sie überwachte die Ausübung der Patrimonialgerichtsbarkeit auf ihrem Gut, lieh einem Nachbarn zu 5% Zinsen eine beträchtliche Summe, übernahm kleine Spareinlagen von verschiedenen Einheimischen, darunter einem Apotheker, einem Fischer, ihrem Kutscher und einem Gastwirt, investierte in Kriegsanleihen und unterhielt ein verzinstes Konto bei der lokalen Kreditanstalt des Adelsstandes. Alles in allem leitete und verwaltete sie das Familiengut wie eine Unternehmung. Ein weiterer bemerkenswerter Fall: Helene Charlotte von Lestwitz, die 1788 das Schlossgut Altfriedland, rund 70 Kilometer östlich von Berlin am Rande des Oderbruchs, erbte und daraufhin den Namen Frau von Friedland annahm, vermutlich um ihre Identifikation mit der Region und den Menschen zu stärken. Hier und da wird auch die These vertreten, sie habe das getan, um nach der Scheidung nicht an ihren Ehemann erinnert zu werden.